Ja, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bis Locky geht's immer die 10 Minuten Eishockey mit Bernd Schwickerath. Servus.
Guten Morgen, Herr Fetzer.
Wir machen die 10 Minuten heute für alle wieder frei verfügbar. Normalerweise ja hinter der Paywall über Steady zu abonnieren. Steady.de/bisselhockey für 2,50 im Monat. Heute für alle werden noch ein bisschen länger als 10 Minuten, um ein bisschen auf die NHL auch zu schauen. Insgesamt, ja, U18-Weltmeisterschaft hatten wir und was sich sonst so getan hat. Denn der Podcast in dieser Woche oder die Podcasts in dieser Woche, die längeren, drehen sich dann vor allem um die Eishockey-Weltmeisterschaft oder ausschließlich um die Eishockey-Weltmeisterschaft. Vorschaugruppe A, Vorschaugruppe B, Vorschau Deutschland. Vorschau, 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 bevor es dann am Freitag losgeht. Ja, aber Bernd, deswegen machen wir heute auch viel NHL. Was ist denn dein erstes Top?
Ja, vor allem erstmal eine Rückschau, ne? Denn wir müssen natürlich über Herrn Pasternak reden. Ich fand, er hatte keine guten Playoffs, also zumindest im Verhältnis dazu, was man erwartet von einem Mann, der so eine Hauptrunde spielt. Und dann hieß es ja schon vor dem Spiel, also vor dem Game 7 jetzt gegen Toronto, oh, Pasternak, da muss mehr kommen. Der Trainer hat ihn angeblich outgecalled oder hat, was heißt angeblich, er hat ja irgendwie auch ganz klar gesagt, ne?
Pasternak has to be better ist eindeutig,
ja, genau,
nicht angeblich.
Ne? Er muss besser werden. Ja. Und was passiert natürlich? Er macht das entscheidende Tor in der Verlängerung zum 2:1. Die Bruins damit weiter, die Leafs damit raus und das kann ja dann nur ein Top sein.
Und Pasternak hat nach dem Spiel auch gesagt, wenn er sein Trainer gewesen wäre, hätte er das Gleiche gesagt. Also er ist selber auch nicht ganz zufrieden gewesen mit seiner Serie, aber macht das entscheidende Tor, das ist das Top. Und dann komme ich gleich zum Flop, natürlich zu den Maple Leafs, die wieder mal ein Spiel 7 verlieren, aufgeholt haben. Ich glaube, du hast es genau so vorausgesagt, aus 1:3, 3:3 gemacht und dann in der Verlängerung verloren. Natürlich sind es Kleinigkeiten. Das ist ein Tor in der Verlängerung, haben wir gesehen. Das ist wieder extrem eng. Coinflip, von mir aus kann man auch diesen Ausdruck verwenden, was halt schon auffällig war. Wie fällt dieses Tor, dieses Entscheidende von Pasternak? Ein Dumpen aus der neutralen Zone, der springt dann natürlich so ein bisschen komisch vors Tor. Kann Samsonov da raus oder nicht? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist Pasternak schneller, überläuft dann auch ausgerechnet auch noch mit Schmarner, ja. Aber was so der Flop aus meiner Sicht bei den Toronto Maple Leafs ist, ist nicht, dass sie unbedingt ausgeschieden sind, sondern eben, dass die Offensive zu wenig trifft und dass diese hochbezahlte Offensive vor allem so wenig trifft. Ihr wisst ja, die Top 4 mit den großen Verträgen, mit dem großen Anteil am Salary Cap und sie schießen einfach zu wenig Tore. Nur eines eben in Spiel 7 und genau diese Spielweise, die die Boston Bruins eben gezeigt haben beim Game Winner, dieses Tief spielen und dann hinterher, das schaffen die Maple Leafs halt nicht. Ich fand es nicht so geil, was Sheldon Keefe ehrlich gesagt da von sich gegeben hat auf der Pressekonferenz oder besser gesagt, wie es er von sich gegeben hat, weil er gesagt hat so, jetzt mal übersetzt, die anderen Teams spielen so, dass sich die Leafs selber schlagen, ja, und von mir aus ist das inhaltlich richtig, weil die anderen Teams eben die neutrale Zone zumachen und die Leafs dann kein Mittel dagegen finden, aber als Trainer der Leafs sagst du nicht die Leafs, sondern da sagst du nach dem Spiel, wenn du noch Trainer dieser Mannschaft bist, uns, ja, also, denn er ist Trainer dieser Mannschaft, also wie er sich da präsentiert hat, finde ich nicht so gut, gehört für mich zum Flop dazu.
Ja, ich finde, Sheldon Keefe hat generell nicht so eine gute Figur abgegeben in den letzten Wochen. Grundsätzlich finde ich, muss man trotzdem sagen, natürlich sieht das jetzt bitter aus für die Leafs, weil die sind wieder früh raus und die Häme ist natürlich unglaublich überall. Andererseits, wie du schon richtig gesagt hast, es war eine Verlängerung in Game 7, also die sind nicht so weit weg. Aber die Frage, die man sich natürlich stellen muss, wenn man immer knapp scheitert, ob man dann nicht doch weiter weg ist, als man so denkt. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt in Toronto passiert in den nächsten Wochen und Monaten. Also es war ja schon mehrfach zu hören, dass Herr Keefe wohl seinen Job als Trainer los ist und eventuell wird auch der Kader nicht umgebaut. Ob so ein Mitch Marner vielleicht abgegeben wird, wird natürlich nicht so einfach. Er hat eine No-Trade-Clause und verdient irgendwie 11 Millionen Dollar im Jahr. Aber auch da gucke ich mal nach Utah, sag ich mal, ne?
Dann bleiben wir bei Spiel 7 und da sind wir beim nächsten Top, nämlich natürlich die Dallas Stars, die weitergekommen sind in Spiel 7 gegen den Titelverteidiger, die Vegas Golden Knights und vor allem White Johnson, der wieder getroffen hat in dieser Serie. 7 Spiele, 4 Tore, insgesamt 7 Punkte, Topscorer der Dallas Stars und der hat ja letztes Jahr schon den Game Winner in Spiel 7 gegen die Seattle Kraken damals in der zweiten Runde gemacht. Da war er der jüngste Spieler der NHL-Geschichte mit einem Serious Clincher, sag ich mal, also einem entscheidenden Tor in der Serie in Spiel 7, 20 Jahre, ein Tag, Jaromir Jagr damals abgelöst und jetzt macht er wieder ein Tor in Spiel 7 und auch top natürlich Pete DeBoer, der Coach der Dallas Stars, der ist jetzt in Spiel 7, hat er folgende Bilanz, 8 Siege, keine Niederlage, kann man also machen.
Ja, das ist schon krass. Also natürlich, Game 7 ist immer spannend, weil sonst wäre es ja gar nicht erst ins siebte Spiel gegangen. Ich weiß nicht, ob man Ob das jetzt eine besondere Qualität ist, erinnern wir uns zum Beispiel an Henrik Lundqvist, der ja auch in diesen 7 Spielen immer so besonders gut war. Also wahrscheinlich ist es eher eine mentale Sache. Nochmal zu Johnson, ist ja erst der zweite, also ne, ich habe ja schon mal gesagt, die NHL schickt ja morgens immer so eine Mail rum mit den Statistiken. Und Johnson ist der zweite Spieler der NHL-Geschichte, der in seinen ersten beiden Game Sevens jeweils trifft. Und das, ja, diese Liga ist ja nicht ganz so neu, da ist so ein ewiges Ding schon ganz spektakulär. Nummer 1 war übrigens Jeremy Roenick.
Ja, starke Serie von Wyatt Johnson. Und ja, wenn die anderen, die großen Namen jetzt auch noch kommen, mit Dallas ist auf jeden Fall zu rechnen. Trotz 0-2 Rückstand in der Serie weiter in Spiel 7.
Ja, dann bin ich wieder dran mit meinem nächsten Flop, wa?
Ja.
Oder mit meinem ersten Flop sozusagen. Ja, muss man natürlich Justin Schütz nennen. Ihr habt es ja gestern wahrscheinlich alle mitbekommen. Beim Deutschen Eishockeybund sind 4 Spieler dann quasi abgereiht, also von der Herren-Nationalmannschaft, die jetzt gar nicht mehr erst mit nach Weißwasser fahren, wo ja heute Abend das letzte Testspiel gegen Frankreich ist. Und Justin Schütz ist dabei. Und das ist natürlich schon bitter, weil wenn wir überlegen, was der für eine starke WM letztes Jahr gespielt hat, was der für eine starke Hauptrunde dieses Jahr gespielt hat oder auch in Playoffs hat er ja auch getroffen, direkt ein Hattrick am Anfang für die Haie. Und dass der Top-Torjäger der Deutschen Eishockeyliga es dann nicht geschafft hat, mitzufahren, obwohl er ja theoretisch sogar so ein Viertelreihenpotenzial hätte, siehe letzte WM. Das ist schon bitter für Schütz, ne? Aber ja, scheint so, als sei er doch eher wenn für die vorderen Reihen vorgesehen gewesen und da gibt's halt andere Leute, ne? Und deswegen hat Herod Kreis sich so entschieden, dass von der Rollenaufteilung her da irgendwie kein Platz ist für Justin Schütz. Aber andererseits, wie war es vergangene Saison? Erinnerst du dich? Da hieß es doch auch vor dem Turnier, oh, wie kann der Kreis denn die besten 3 deutschen Torjäger aus der DEL nicht mitnehmen? Naja, an den Toren ist es auf jeden Fall nicht gescheitert. Also generell sind sie ja bis aufs Finale eigentlich nicht gescheitert.
Ich finde schon überraschend, dass der Torschützenkönig nicht mit dabei ist und vor allem hat er letztes Jahr gezeigt, dass er in der Mannschaft, in der Nationalmannschaft auch gut spielen kann mit seinen Fähigkeiten. Umschaltspiel ist ja auch wichtig bei Harry Kreis. Aber es zeigt wieder einmal, würde ich sagen, und du hast ja recht, letztes Jahr war es genauso, dass Kreis halt dann schon Mannschaft und System und wie funktionieren die Spieler in dem System höher ansiedelt als eben die Einzelspieler und die Leistungen der Einzelspieler und deswegen kein Justin Schütz bei der Weltmeisterschaft.
Ja, und dann mache ich direkt meinen nächsten Top und der spielt da eventuell rein, denn der Top ist Lukas Reichel, also wirklich ein Mann, über den wir dieses Jahr nicht sehr viel positiv gesprochen haben, aber er war ja jetzt in den AHL-Playoffs mit Rockford und hat immerhin in den 4 Spielen 4 Punkte gemacht. Gestern hat er 2 Tore geschossen, trotzdem hat nichts gebracht, seine Mannschaft hat 2-4 verloren gegen Grand Rapids. Dadurch ist die Saison jetzt auch schon vorbei, denn die erste Runde ist nur Best of 5, also ist Rockford raus. Und das könnte natürlich wiederum bedeuten, dass Lukas Reichel vielleicht doch noch zur Weltmeisterschaft fährt. Genau, es ist noch nicht zu erfahren. Aber so wie man so hört, könnte sich das diese Woche entscheiden. Eventuell gibt es Mittwoch eine Entscheidung, ob Lukas Reichel doch noch zur WM fährt.
Tore zum 1-0 und 2-3 in diesem letzten Spiel für die Icehawks. Geile Tore auch aus dem Bullykreis. Schöner Direktschuss. Das zweite war so Dreiseitel-Style tief im Bullykreis. Ja, sicherlich einer, der der Nationalmannschaft gut tun könnte. Mal schauen, was da passiert. Denn, und da sind wir beim nächsten Flop von meiner Seite, die Testspielergebnisse sind jetzt nicht so berauschend und vor allem das zweite Drittel jetzt am Samstag gegen Frankreich, als man eigentlich gut gestartet ist, aber dann im zweiten Drittel 3 Gegentore kassiert hat, zu weit weg von den Gegenspielern, wieder defensiv nicht gut. Das ist mein Flop und auch Harry Kreis nicht unbedingt glücklich mit diesem Auftritt. Heute, du hast es gesagt, letztes Testspiel gegen Frankreich. Die Berliner sind mittlerweile mit dabei. Maxi Zuber ist mittlerweile mit dabei und angereist. Vielleicht kommt Reichel noch. Ja, mal schauen, was sie im letzten Testspiel dann zeigen. Und vor allem dann ja mit diesem schwierigen Start bei der Weltmeisterschaft mit den stärksten 3 Gegnern Slowakei und vor allem Schweden, USA, dann gleich zum Auftakt.
Frage ist natürlich immer, ob solche Ergebnisse vielleicht nicht doch ganz heilsam sind, weil natürlich ist im Umfeld dieser Mannschaft jetzt so eine komische Euphorie entstanden, dass manche Leute, die sich eben nicht so intensiv mit Eishockey beschäftigen, irgendwie diese Rechnung haben, einmal Silber, ja, da kommt dann nächstes Jahr Gold, oder? Also ich glaube, die Erwartungen sind schon sehr hoch an die Mannschaft und vielleicht, also ich glaube nicht, dass die innerhalb der Mannschaft auch so hoch sind, sondern da ist man, glaube ich, eher realistisch, weil ja auch die Führungsspieler schon länger dabei sind, schon Erfahrung haben, gerade was Turniere angeht und die auch wissen, dass man ja auch vergangenes Jahr, wo man ja bekanntlich ins Finale gekommen ist, schon deutlich früher hätte ausscheiden können. Ja, theoretisch sogar schon in der Vorrunde, wenn du dieses Dänemark-Spiel nicht gewinnst mit dem Tor kurz vor Schluss durch Jonas Müller. Deshalb glaube ich schon, dass da grundsätzlich Realismus herrscht, aber vielleicht ist so eine Niederlage nochmal ein Schuss vor den Bug zur rechten Zeit.
Dein nächstes Top, da sind wir jetzt bei der U18.
Ja, Kanada hat es echt geschafft. Also wir wissen ja, dass die USA eigentlich in den vergangenen Jahren so das dominante Team sind, was natürlich auch daran liegt, dass sie bei diesem National Development Program natürlich immer die Jungs schon sehr früh zusammenziehen und die dann quasi das ganze Jahr über als Mannschaft zusammenspielen. Das ist natürlich eine ganz andere Chemie als in der Mannschaft, die dann ein paar Tage vor dem Turnier erst zusammenkommt. Trotzdem, Kanada hat es geschafft, hat vor allen Dingen im Powerplay, und das ist der eigentliche Top, ist nämlich das kanadische Powerplay, hat in diesem Finale 4 Tore im Powerplay geschossen und 3 davon in einer Situation. Dadurch ist Kanada jetzt wieder U18-Weltmeister. Und ich glaube, wenn ich mich hier recht entsinne, wenn ich auf unseren Plan gucke, hat diese eine Powerplay-Situation was mit deinem nächsten Flop zu tun.
Ja, ganz genau, denn zu dieser längeren Powerplay-Situation hat der Check von Trevor Connelly geführt, Check gegen den Kopf, und der hat dann natürlich die 5 Minuten bekommen, und in diesem 5-minütigen Powerplay haben die Kanadier 3 Tore geschossen, haben also das Spiel gedreht, unter anderem da auch wieder ein Tor von Gavin McKenna, der hat davor schon in Überzahl getroffen, das ist auch ja der Topscorer von Kanada gewesen, 10 Tore, 10 Vorlagen, Hattrick im Finale, Empty Net Goal hinten noch mit dazu, und McKenna, ja, der Cousin von Connor Bedard, und da kommt dann schon aus dieser Familie oder Großfamilie der nächste großartige Spieler dann in Richtung NHL, wobei ein paar Jahre hat er ja noch.
Ja, der ist nämlich erst 16, aber ich sag mal so, Oma und Opa werden stolz sein, wenn sie gucken, auch der eine Enkel Connor Bedard, der andere Gavin McKenna, ja, irgendwie funktioniert's da.
Vielleicht doch noch ein Top auch aus USA-Sicht, und das ist natürlich James Higgins, der MVP auch am Ende. 22 Punkte hat er gemacht, 9 Tore, 13 Assists, und das ist ein neuer All-Time-Rekord bei U18-Weltmeisterschaften. Abgelöst hat dann Nikita Kucherov, also Higgins da sicherlich einer, der herausgestochen ist. Bei den USA, die weiterhin Rekordweltmeister sind, in der U18 haben wir da 11-mal Gold geholt. Also da ist es mal nicht Kanada mit dem Rekord, ansonsten ja überall eigentlich Kanada immer vorne. Und die Kanadier haben nur 3 der letzten 15 Turniere gewonnen. Also auch so, ja, für das Mutterland des Eishockeys natürlich ein wichtiger Erfolg, dieses Spiel dann auch noch gegen die USA zu gewinnen.
Ja, kommen wir zum letzten Flop, und der spielt auch in Kanada, der spielt allerdings bei den Frauen, nämlich das PWHL-Team von Ottawa, wo wir natürlich immer besonders drauf gucken wegen Sandra Abstreiter, aber erstmal zu Sandra Abstreiter, 1 Spiel mehr gemacht, also wir wissen oder wir erinnern uns bitte daran, dass die Frau zur besten Torhüterin der WM gewählt wurde. Okay, hat nicht gegen die Top-Nation gespielt, aber trotzdem eine super Leistung gebracht und hätte sich definitiv nochmal ein Spiel verdient, hat aber gar nicht mehr gespielt, hat also quasi diese Saison nur 3 richtige Spiele gemacht in der kompletten Saison. Finde ich ein bisschen wenig. Ich sage jetzt nicht, dass es daran lag, das wäre natürlich Quatsch. Aber man muss klar sagen, Ottawa ist nicht mehr gut aus dieser Pause rausgekommen, hat jetzt die letzten 3 Spiele verloren, und bei nur einem Sieg wäre das Team in die Playoffs gekommen, aber hat heute Nacht 2-5 in Toronto verloren, und Boston hatte vorher New York oder Minnesota, ich komme schon durcheinander, geschlagen, und deswegen ist Boston jetzt doch noch in den Playoffs und Ottawa ist raus, und das ist natürlich echt ein Flop, weil das Team war halt zwischendurch echt gut drauf, aber wenn du halt an den letzten 3 entscheidenden Spieltagen keinen einzigen Punkt mehr holst, dann ist es halt vorbei. Und ich bin gespannt, wie es mit Sandra Abstreiter weitergeht. Also, ob sie denn noch so riesen Lust hat, hinter Frau Maschmeyer weiterzuspielen, wo sie ja anscheinend keine Chance hat, mal ein paar Spiele zu kriegen.
Toronto, Montreal, Boston und Minnesota also in den Playoffs bei den Frauen. Und weil wir immer positiv rausgehen wollen aus den 10 Minuten, kann ich euch sagen, freut euch auf diese Woche, in der wir euch vorbereiten auf die Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien mit Vorschauen zu beiden Gruppen und natürlich auch zur deutschen Mannschaft. Und wenn ihr die 10 Minuten Eishockey auch an allen anderen Wochentagen hören wollt, dann ja, geht auf steady.de/bisselhockey und holt euch da ein Abo für 2,50 Euro im Monat. Danke an Bernd Schwickerath, und ja, wir hören uns ja dann morgen schon wieder.
Danke an Herr Fetzer, ich freue mich schon auf morgen.